Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gesprächsgast heute ist Bernd Groß, der Chief Technology Officer der Software AG, dem zweitgrößten Softwarehaus in Deutschland. Bernd ist gleichzeitig auch der CEO von Cumulocity, einer IoT-Cloud-Plattform, die er mitgegründet hat und die inzwischen von der Software AG übernommen wurde. Ich habe mit Bernd ein sehr weitreichendes Gespräch geführt über Digitalisierung, unternehmensübergreifende Netzwerke und natürlich IoT-Technologien, die in diesem Jahr nochmal so richtig kräftig an Fahrt aufgenommen haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bernd, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, danke für die Einladung, Boris. Freue mich.
Sehr gerne. Bernd, du bist der CTO der Software AG und gleichzeitig CEO der Cumulocity. Kannst du uns vielleicht im ersten Schritt noch ein bisschen mehr zu deinem Hintergrund beschreiben, wie du zu dem geworden bist, was du jetzt bist heutzutage?
Ja, ich bin seit über 25 Jahren im Softwaregeschäft unterwegs, also auch international. Ich bin eigentlich Elektrotechniker, also Diplom-Ingenieur und habe dann irgendwann mal vor Jahren ein MBA in London gemacht, an der London Business School und habe 3 Jahre in Helsinki gearbeitet, für Nokia, viele Jahre in London, über 5 Jahre in London und dann einige Jahre in Silicon Valley, in Mountain View.
Ah ja, cool.
Da war ich zweimal übrigens, da war ich 93 das erste Mal.
Ja. Cool. Interessante Phase, interessante Frühphase des Internets sozusagen.
Absolut. Ja, da fingen wir gerade erst mal an. Also da war das nicht das, was man heute erwarten würde, sondern da gab es eigentlich sehr viele Forschungsaktivitäten und weniger die gesamte IT- und Internetbranche. Es war eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Situation. Und das zweite Mal habe ich dann vor circa 10 Jahren für 2 Jahre dort verbracht. Das war natürlich kompletter Gegensatz.
Ganz anders. Ja, hat sich eigentlich getan.
Ja. Ja, aber wieso bin ich bei der Software AG? Wie bin ich da hingekommen und warum bin ich Geschäftsführer der Cumulocity? Ist, dass ich zusammen mit 3 Partnern Cumulocity gegründet habe, 2012. IoT-Software-Plattform, nativ Cloud. Ja, also damals haben wir, sag mal, Glück gehabt, auf das richtige Pferd gesetzt, nämlich eine native, multimandantenfähige Cloud-Plattform. War nicht klar, ehrlich gesagt.
Nein, 2012 war das noch nicht gängig. Da waren noch viele Skeptiker, viele Neinsager. Genau, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja,
da haben auch viele gesagt, Enterprise-IT wird immer on-prem sein, wird nie im Leben Cloud sein. Ja, also da haben wir im Prinzip abgeraten, eine Cloud-Plattform zu entwickeln. Wir haben es trotzdem gemacht und hat dann ganz gut funktioniert. 2012 dann einfach die Cumulocity gegründet und in dem Sinne auch aufs richtige Pferd gesetzt, Cloud, wie eben schon beschrieben. Und waren viele dagegen, aber die uns auch beraten haben. Aber wir haben einfach gesagt, pass auf, im Thema Internet der Dinge, wir werden Milliarden von Geräten, Maschinen, Dinge, auch im Logistikbereich zum Beispiel, Pakete, wir tracken ja in Zukunft alles. Wir reden bei der Software gerne von einer ganzheitlich vernetzten Welt. Und diese ganzheitlich vernetzte Welt bedeutet, man muss extreme Skalierbarkeiten realisieren in den Plattformen. Und damals baut sich das dann halt an, wenn man diese Vision hat, dass man in die Cloud geht. Und wir haben halt auch gedacht, die Anbindungskosten werden immer günstiger. Ja, also um die Daten zu transportieren, diese Vermittlungskosten quasi, Datentransportkosten und die Hardware, um die Daten einzusammeln, also diese Embedded Hardware, wird auch immer günstiger. Die wurden immer jedes Jahr 20-30% günstiger. Mhm. Nur was wir vermisst hatten, ja, das war unsere Geschäftsidee als Cumulocity, war eigentlich die Solution-Seite. Es hat sich niemand richtig um die Kostenoptimierung der Solution-Seite gekümmert, sodass man quasi eine modulare Plattform hat, wo man nur seine spezifischen, lösungsspezifischen Komponenten draufsteckt. Ja? Und alles andere Reuse quasi als Toolbox-Ansatz. Und das ist im Prinzip die Cumulocity. Und die haben wir 2012 gegründet und dann 5 Jahre später hat Software AG uns akquiriert. Also ich mache da immer den Witz, der ehemalige CEO von Software AG, Karl-Heinz Schreiber, hat gesagt, wir haben denn die Cumulocity gesucht und gefunden. Ich sage, da hat immer als CEO von Cumulocity gesagt, ja, wir haben uns die Software AG gesucht und die Software AG gefunden, so dass sie im Prinzip, wir passen gut zusammen. Von beiden Seiten. Also es war wirklich eine Beziehung oder eine Sache, die wir von beiden Seiten eingegangen sind. Wir haben extrem internationalisiert. Wir haben 150% Wachstum im Jahr gehabt. Wir haben unter 100 Mitarbeiter und wir haben einfach gesehen, in dem B2B-Softwarebereich brauchst du einen starken Partner, um schneller zu wachsen. Du kannst nicht alles selber machen. Das dauert ewig. Wir haben zum Beispiel ein Office in Singapur aufgemacht, eins in den USA. Hier in Europa hatten wir mehrere Büros. Aber das ist so schwierig, das hochzufahren. Und Software geht in 70 Ländern.
Ja, klar. Ja?
Software geht ist circa eine Milliarde Dollar Umsatz, 5000 Mitarbeiter in 70 Ländern aktiv. Das Thema IoT war für die sehr spannend. Wollten das gerade ausbauen. Die hatten den Zug verpasst, so eine Plattform selber zu bauen. Also blieb da nur eine Akquise. Ne? Und so sind wir halt zusammengekommen. Ja? Und das passte ganz gut.
Ja, wie weit ist eigentlich die Software AG inzwischen auf dem Fahren Richtung voll Cloud-basiert? Ich meine, die kommen ja auch aus dem Lizenz- und License- und Install-Software-Bereich. Das ist wahrscheinlich auch ein langer Fahrt gewesen. Wie weit seid ihr inzwischen?
Genau, richtig. Die ist eine sehr gute Frage, weil das bringt mich jetzt in die nächste Erklärung, warum bin ich ein CTO der Software AG?
Ja.
Weil ich bin ja auch Geschäftsführer oder CEO der Cumulocity und CTO der Software AG. Und das ist genau der Grund. Also wir haben dann die 2017 den Verkauf an Software AG, da habe ich anderthalb Jahre mich um die Integration gekümmert. Das war mir extrem persönlich extrem wichtig, dass das vernünftig funktioniert. Und kennst ja selber, da gibt es oft Probleme. Ja? Corporate-Welt, Start-up-Welt, das sind unterschiedliche Kulturen, Systeme, Mentalitäten. Und mir war es wirklich wichtig, dass es uns gelingt, eine richtig erfolgreiche Integration herbeizuführen. Und Cloud-Integration war dann auch wichtig. Und das war relativ schnell dann klar, dass wir als Cumulocity nicht nur im IoT-Bereich helfen können, sondern in der Gesamttransformation Richtung Cloud. Und dann wurde ich auch letztendlich CTO der Software AG, ja, seit zwei Jahren jetzt, um zu helfen, zu unterstützen, diese Transformation voranzubringen. Ja. Und jetzt zu deiner Frage, wie weit sind wir? Ja, wir haben, würde ich mal sagen, so 80% des Gesamtportfolios ist Cloud-ready mittlerweile. Also wir haben unheimlich viel Lift und Shift gemacht. Wir haben in eine Cloud-Plattform investiert. Wir machen, was ja wichtig ist, was man nicht denkt, wenn man auf einmal jetzt ein Software-as-a-Service-Modell bringt, man muss im Hintergrund viel Automatisierung haben, sonst rechnet sich das nicht. Das heißt, die gesamten non-functional capabilities im Softwarebereich, ja, Hochverfügbarkeit, alle zwei Wochen neues Release deployen, ohne dass der Kunde das merkt, ne? Die ganzen Prozesse dahinter, die Entwicklungsprozesse, die DevOps-Prozesse, das sind alles Riesenbausteine, die kriegt man aber so gar nicht mit. Man sieht nur das User-Interface. Was dahinter funktionieren muss, ist eigentlich nicht bekannt drauf.
So soll es ja auch sein für den Kunden. Der soll davon nichts mitbekommen.
Und also jetzt unterm Strich würde ich sagen, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben also die 80% des Portfolios in dem Sinne modernisiert und Cloud-ready und machen da kontinuierlich weiter.
Trefft ihr eigentlich heutzutage noch auf Unternehmen, die sagen, ja, ich verstehe diese ganze Cloud-Sache, aber ich möchte trotzdem noch mein altes, herkömmliches License-and-Install-System, ich will die Sachen auf meinem Rechner laufen haben. Gibt's das noch im deutschen Markt oder überhaupt im Markt, dass Leute noch nicht den vollen Nutzen von Cloud verstanden haben und deshalb so ein bisschen auf die Bremse drücken? Oder
ja,
ist das also eine aussterbende Spezies?
Nee, ich glaube, das ist immer noch so. Das sehe ich auch so, auch jetzt im Logistikbereich siehst du immer wieder auch große oder mittelständische Logistikunternehmen, die sagen, ich habe ja mein Datencenter hier, warum soll ich in die Cloud gehen? Ja? Warum soll ich da Cloud-Lösungen deployen auf dem Hyperscaler, Azure oder AWS? Also ich betreibe mein Datencenter sowieso aus der Historie heraus und das betreibe ich weiter. Und das hat man schon viel, wobei ich sagen muss, wir sind da in einem Umbruch. Ne? Also das hieß ja auch an den Wachstumszahlen von den Cloud-Providern alleine. Ja? Ja. Die kommen ja irgendwo her. Wenn jetzt zum Beispiel so ein AWS, ich weiß noch, vor einem Jahr habe ich da mal auf einer Konferenz gesprochen bei Amazon Web Services, ja, also eine Keynote gehalten und dann da war vor mir hier der Europachef, das war eine Europaveranstaltung, Europachef, der hat so die Wachstumszahlen präsentiert. Ne? Und das ist einfach, wenn man einfach das sieht, was da passiert, das ist gigantisch. Die hatten damals 33 Milliarden US-Dollar im Quartal Umsatz als AWS. Mhm. Und ein Wachstum von 35%. Mhm. Also nicht nur 30 Milliarden Umsatz im Quartal, sondern auch ein 35%iges Wachstum obendrauf. Ja? Ja. Das ist also enorm. Und daran kann man ja ablesen. Ja? Die meisten Unternehmen heutzutage, würde ich sagen, haben eine Cloud-Strategie und migrieren schrittweise ihre On-Premise-Datencenter-Lösungen oder auch die privaten, du hast ja auch Datencenter-Partner oft, ne? Aber es sind keine Hyperscaler, die sind nicht in der Art und Weise automatisiert wie ein Azure oder AWS. Ja. Und ich würde fast sagen, heutzutage, ja, 80-90% mit den Kunden, mit denen ich spreche, die sind in einer Transformation und migrieren ihre IT-On-Premise-Lösungen in eine Hyperscaler-Umgebung.
Ja, und du hast gerade die Situation vor der Krise beschrieben. Pass mal auf, bis du die Zahlen siehst von AWS, von Amazon Web Services jetzt in der Krise. Da ist, glaube ich, nochmal ein richtiger Turbo eingeschaltet worden. Das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema, Corona-Krise 2020. Wie hat sich das auf euer Geschäft ausgewirkt? Die Nachfrage geht nach oben vermutlich, nach bestimmten Lösungen, vielleicht ein Hemmschuh auf anderer Seite, weil die Unternehmen teilweise mit Umsatzrückgängen zu kämpfen haben. Wie sieht es aus bei euch? Wie hat die Krise bisher euer Geschäft beeinflusst?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben im Prinzip als Software gegen eine Neuausrichtung. Wir haben jetzt seit zweieinhalb Jahren einen neuen CEO, Sanjay Brahmara. Mhm. Als Softwareunternehmen sind wir ein mittelständisches Unternehmen, also es ist relativ 50 Jahre altes Unternehmen, zweitgrößtes Softwarehaus Deutschlands, ja. Und sind jetzt in der Transformation. Und wir haben im Prinzip in der Vergangenheit eine Strategie gehabt, dass wir so einen Produkthaus sind mit Produkten, Softwareprodukten, also wir sind kein Dienstleister, wir sind wirklich ein Softwareprodukthaus und bieten Dienstleistungen um unsere Produkte herum. Da haben wir zum Beispiel ARIS, Business Process Management Tool, Adabas Natural, da sind wir immer noch einer der weltweit führenden Mainframe-Datenbank-Lieferanten und dann haben wir der IoT-Lösung, dann haben wir WebMessage-Integration, ja. Da sind wir immer in den Produkten, waren wir immer so immer ein, zwei oder drei weltweit auf Produktebene. Was wir aber nicht hatten, war so mehr zusammenhängendes Portfolio, was sich gegenseitig verstärkt und untereinander quasi eine Differenzierung darstellt. Und das, seitdem ich CTO bin, seit zwei Jahren, sind wir da mit Hochdruck dran, das zu entwickeln. Das heißt, wir repositionieren eigentlich unser Gesamtportfolio. Und das geht in eine Richtung, deswegen erzähle ich das auch, die auch irgendwo indirekt dann gleich was mit Corona zu tun haben wird. Und das arbeiten wir zwei Jahren dran. Nämlich, wir haben die Marktvision, dass wir uns in einer Disruption, also einer Disruption der Industrien befinden, die sich neu vernetzen müssen. Also Connectedness ist das Thema. Wir nennen das ganzheitlich vernetzte Welt. Mhm. So, diese ganzheitlich vernetzte Welt, ja, bedeutet im Prinzip für die Unternehmen, dass sie sich komplett neu aufstellen müssen. Ich mache mal ein Beispiel, das habe ich vor zwei Jahren in der Automobilshow in Frankfurt gebracht mit Tesla. Ja, aber ich finde immer ein ganz anschauliches Beispiel. Ja. Tesla hat halt so eine Experience, alle zwei Wochen neues Software-Release im Auto. Over the air. Kriegst du gar nicht mit teilweise. Okay, du musst Knopf drücken und dann kriegst du das Release deployed. Und die haben eine Cloud-Plattform, die haben dann regionale Clouds und die haben dann quasi das Auto ist ein Edge-Computer. Das ist wie ein Edge und da deployen die Software drauf. Alle zwei Wochen neu. Da kannst du also Ideen hinbringen, du kannst also Tesla ansprechen, ja, da gibt es Beispiele, da schickt jemand einen Tweet an Elon Musk und sagt, hey, wäre doch super, wenn ich mir mein Auto in Parkposition stelle, kannst du nicht dann automatisch den Sitz zurückfahren, das Lenkrad einfahren, dann komme ich einfacher raus, ja, aus dem Auto. Ganz blöde Idee, aber da hat er am gleichen Tag, hat er mit einem Tweet geantwortet. Ja, Elon Musk, das ist ja so, das ist auch seine Stärke, glaube ich, diese Spontanität auch. Ja. Und antwortet, ja, ist eine super Idee, machen wir als optional für Software-Feature in allen unseren Autos weltweit in Zukunft verfügbar. Ja? Ja. Und wenn du heute in Tesla einsteigst, kannst du in der Menüführung, gibt es das als optionales Feature. Ja? Und das hat der gemacht, drei Monate später hat er die Tweet an den Kunden geschickt, gesagt, jetzt ist es verfügbar mit dem Software. Ja. Ja. Das ist ja gigantisch. Ja? Und jetzt überleg mal, deutsche Autobauer, also um die ganz kurze Geschichte zu Ende zu erzählen, Volkswagen, die bringen den ID3 raus, ja? Also das Elektroauto schlechthin, hat kein Software-Update. Da musst du in die Garage fahren, um eine neue Software aufzuspielen. Also musst du quasi in die Werkstatt fahren, ja? Um eine neue Software zu bekommen. Und dann überleg mal, wie willst du denn da Experience Management machen? Also wie willst du Customer Experience überhaupt analysieren und managen, wenn die Software gar nicht aus einem Guss ist. Ja? Und das ist es, die, ich glaube, alle Industrien, um das jetzt kurz abzuschließen, egal ob du in der Logistik bist, Intralogistik, aber auch Industrial, also Fabriken oder Energieerzeuger, alle Industrien müssen sich warm anziehen, weil diese Disruption, nämlich diese Vernetztheit, ja, wird uns alle betreffen. Ja. Und das ist unsere Ausrichtung als Software AG. Als Software AG wollen wir der strategische Partner sein, der den Unternehmen hilft, sich neu aufzustellen und diese Transformation in ein vernetztes Geschäftsmodell hinzubekommen.
Mhm. Ich möchte mit dir auch ganz gerne über eure IoT-Technologie sprechen, weil ich habe das Gefühl, dass IoT-Technologie, ich meine, gibt es jetzt seit Jahren, hat eine gewisse Reife erreicht. Ich habe neulich mal die Magic Quadrants von Gartner gesehen, wo die Anbieter eingeteilt wurden, und ich habe niemand oben im rechten oberen Quartal gesehen, aber ich habe euch gesehen, ihr seid im unteren rechten, das heißt, ihr seid was, Visionäre, glaube ich, ne?
Richtig, genau.
Unten rechts ist immer besser als unten links. Das heißt, die Technologie hat einen gewissen Reifegrad erreicht, aber zumindest Gartner, ich weiß nicht, was für Kriterien die angewendet haben, sehen noch keinen im oberen rechten Quartal, also den Leader, ne? Also die ganze Branche vorantreiben sozusagen. Kannst du uns mal kurz beschreiben, wie aus deiner Sicht die IoT-Technologie in den letzten Jahren gereift ist und wo wir gerade stehen mit der IoT-Technologie? Sind wir kurz vorm Durchbruch? Wo sind wir gerade?
Ja, also absolut, ich sehe schon, dass wir im Durchbruch sind, wobei ich das Thema IoT weiter spannen würde, ja, heutzutage. Also ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Wir haben einen Windturbinenhersteller Nordex, einer unserer Kunden.
Yep.
Ja. Die haben dann angefangen vor 3 Jahren mit IoT. Ja. Also die haben die Technologie genutzt, um Daten einzusammeln. Aber das sind dann relativ einfache Projekte, die so in sich geschlossen sind, wo du quasi, das ist ein typischer Projekt-Lifecycle, den ich jetzt bespreche, mit 3 Phasen. Du fängst an, eine separate Applikation zu bauen, also du bindest die Maschinen, die Windturbinen in dem Sinne an, und dann bekommst du die Daten. Und dann hast du eine Applikation, die du da drauf setzt, zum Beispiel, die haben so Reporting oder Benchmarking der unterschiedlichen Windturbinen im Windpark. Warum funktioniert die eine besser als die andere? Dann kann man das analysieren, aber es ist in sich quasi geschlossen. So. Dann, wenn du das einmal hast, dann fängst du an und überlegst, wie kann ich denn eigentlich mit den neuen Informationen, die ich habe, meine Geschäftsprozesse verbessern? Also kommt es dann in die zweite Sache, also von einer Applikation, die irgendwo sehr fokussiert ist, in eine unternehmensweite Situation, wo du sagst, hey, jetzt habe ich diese neuen Daten, wie kann ich zum Beispiel meinen Maintenance-Prozess komplett neu ausrichten mit den automatisierten Informationen, so dass ich neu automatisieren kann und dass ich auch Remote Management und Control machen kann, dass ich Alarm managen kann, dass ich neue Software remote aufspielen kann. Also diese ganze Thematik ist die zweite Phase. Ne? So digitale Prozesse, Prozessautomatisierung. Ne? Also erst applikationszentrisch, ne, dann Prozessautomatisierung, und dann die dritte Phase, die wir sehen in dem Markt, in den Projekten, ist die Phase, wo ich richtig überlege, wie kann ich neue Innovationen in den Markt bringen? Kann ich sogar ein neues Geschäftsmodell reinbringen, ja, sage ich immer. Ja. Windturbine as a Service, also ich verkaufe nicht mehr die Windturbine. Kann ich Artificial Intelligence nutzen, um Predictive Maintenance zu machen? Also nicht responsive, sondern also wirklich Predictive Maintenance. Mhm. Und die ganzen Themen, die man so kennt. Ne? Das sind so die 3, wir sehen diese Value, das nennen wir Value-Phasen. Ja? Von vielleicht am Anfang, der Value ist relativ begrenzt, weil ich das auf eine Anwendungsphase sehe. Die zweite Phase mit diesen digitalen Ende-zu-Ende-Prozessoptimierungen, die hat richtig Potenzial für einige Firmen, auch gerade in der Logistik. Ja. Da können wir gleich mal 2, 3 Beispiele besprechen.
Gerne. Mhm.
Und in der dritten Phase, ja, wo ich dann diese neuen Innovationen treibe, ne, da hast du dann komplett neue Umsatz-Opportunities, also Revenue-Opportunities, die du gar nicht erst betrachtet hast, als du losgelaufen bist. Ne? Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, befinden wir uns? Wir sind in vielen Projekten weltweit, wir haben über 1000 Projekte weltweit im IoT-Umfeld. Mhm. Das sind so Firmen wie Nordex, aber auch Maschinenbauer, GMG Mori, Zeiss, Dürr, Karl Mayer, oder so Aufzugunternehmen, Schindler, einer der größten Aufzugunternehmen der Welt, alle Aufzüge vernetzt, Prozesse optimiert und jetzt Innovationen, die gerade stattfinden. Ja? Und
also das sind Elevator as a Service.
Elevator as a Service, genau so.
Ja, oder genau. Vielleicht nicht Elevator, sondern was ganz anderes, ja, das kann ja auch sein.
Kann auch was ganz anderes sein. Zum Beispiel, ich sag mal, du gehst ins Gebäude und der Aufzug wartet auf dich. Nicht du, also der Aufzug wartet auf dich, anstatt du auf den Aufzug. Du drückst nicht, der kennt dich, der wartet auf dich. Also da gibt es unterschiedliche Innovationsansätze natürlich. Ne? Aber was ich damit sagen will, ist, persönlich sind wir eigentlich schon, vielleicht ist gar noch nicht so weit, aber ich glaube, wir sind eigentlich so weit, dass der Markt voll da ist. Also es ist nicht mehr eine Spielwiese, es sind keine Piloten mehr, sondern zum Beispiel unser Q3, ja, unser Ergebnis. Wir sind ja Aktien, börsennotiert, Q3, 73% Wachstum in dem einen, in Bookingswachstum, also Neuzuwachs, Neuumsatz im IoT-Bereich. IoT-Analytics, 73%, das ist schon enorm für ein Unternehmen wie uns mit relativ viel Umsatz. Ja.
Jetzt nochmal den Bezug zurück zur Krise. Hat die Krise das Ganze beschleunigt? Ja. Was gibt es für Beispiele, warum die Krise gerade das vorangetrieben hat und das vielleicht auch nachhaltig beeinflusst hat?
Genau, also ich glaube schon, die Krise hat das beschleunigt. Und ich glaube nicht, dass die Krise etwas Neues kreiert hat. Ich glaube einfach nur beschleunigt. Das ist genau das richtige Wort. Ja? Also ein Katalyst für Projekte, die sowieso umgesetzt werden sollten. Also zum Beispiel, ich kann es nicht verstehen, wenn heutzutage Unternehmen nicht Remote-Management für ihre Maschinen und Geräte hat weltweit. Also es gibt ja ganz viele Unternehmen, die verkaufen große Maschinen, große Geräte oder auch in der Logistik. Ja, die tracken nicht die Autos oder auch die Paletten oder die Pakete auch in der Luftfracht und da gab es immer Ideen. Hey, wir müssen das irgendwann mal machen. Ich glaube, den Unternehmen war es klar, die wollten es irgendwann machen. Aber ich glaube, die Pandemie durch diese Einschränkungen, Reisethematik, ein Riesenproblem. Wie willst du als mittelständischer Maschinenbauer deine Kunden unterstützen, wenn du nicht reisen kannst? Das geht nicht. Also ein Riesen-Ping-Pong. Ja. Und das hat natürlich beschleunigt, ganz klar.
Ja, lass uns mal vielleicht auch konkrete IoT-Lösungen, Anwendungen besprechen, die konkret für den Wirtschaftsbereich Logistik interessant sein könnten. Ich weiß, ihr habt eine ganze Reihe an Projekten in dem Bereich. Vielleicht können wir da mal so einen kleinen Einblick kriegen, wo ihr da so aktiv seid.
Ja, wir sind in unterschiedlichen Logistikunternehmen aktiv. Das ist von großen Unternehmen wie DHL, ja, die unsere Kunden sind in dem Bereich. Da tracken wir im Prinzip in Realtime, ja, in Echtzeit, Pakete. Ich kann das Projekt nicht detailliert beschreiben, das ist leider nicht öffentlich. Da werden dann quasi die Routen in Echtzeit umkonfiguriert, je nachdem, was in der Supply Chain gerade passiert oder ob da Probleme entstehen. Und es wird also schon, das ist schon sehr, sehr, sag ich mal, futuristisch, sehr aufwendig, sehr optimiert dann auch. Und wie gesagt, in Echtzeit weltweit werden die Daten dort mit unserer Software analysiert und dann neue Routen, neue Logistikprozesse quasi vorgegeben, eingeschlagen. Also von sowas, das ist natürlich sehr, sag ich mal, sehr IT, sophisticated, mit großen Investments, die dort getätigt werden, bis hin zu zum Beispiel machen wir in Holland ein Projekt, wo wir Recycle-Container Fill-Level, also den Status der Container monitoren und darauf basierend dann den Workflow automatisieren für den Logistiker. Ja? Das heißt, man kann sich so vorstellen, da wird eigentlich quasi so ein Sensor reingeschraubt in den Container und man weiß dann, Papier- oder Flaschencontainer, wie voll sind die, und darauf basierend wird dann die Logistik ausgesteuert. Und das hat zum Beispiel den Vorteil gehabt für diesen Logistikfall, dass die ihre Logistikkosten, ja, um 25% optimieren konnten. Ja. Und für die Stadt, die das mit eingebracht hat, das ist eine Großstadt in Holland, dann war das ein Vorteil, dass die gesagt haben, die Kunden sind zufrieden, also der Endkunde quasi, wir als Verbraucher, weil die nicht übergelaufen sind. Also man hat ja so einen Moment, wenn man das statisch macht, ja, man entlädt diese Container einmal die Woche statisch, dann hat man oft so Situationen, dann stehen die Pappkartons oder die Flaschen draußen und etc., weil er schon seit 2 Tagen voll ist, der Container. Mhm. Ja. Und so hat man dann ein dynamisches Routing eingeführt und anhand von Echtzeit-Fill-Leveln managt man die Routen, um die Logistik zu koordinieren. Ja. Und ich finde das ein ganz praktisches Beispiel eigentlich, wo die Welt hingeht. Dynamisches Routing finde ich eine Funktionalität, die mehr und mehr Anwendung findet.
Ich habe gesehen, ihr seid jetzt auch ganz aktiv bei diesen Lösungen, die ganz speziell wahrscheinlich entwickelt wurden für diese Social Distancing-Situation während der Corona-Krise. Also mit IoT-Trackern. Kannst du das vielleicht mal ganz kurz beschreiben? Das haben, glaube ich, auch ganz viele Logistikunternehmen, Betriebe auf der Uhr gerade entweder schon im Einsatz oder denken drüber nach, wie sie mit Hilfe von IoT sicherstellen können, dass die Abstände eingehalten werden, zum Beispiel in den Betrieben, in den Arbeitsleuten und so weiter. Kannst du das mal beschreiben? Das fand ich ganz interessant, dass dieses Smart Social Distancing oder wie nennt ihr das genau?
Genau, richtig. Ja, genau so ist es. Ja, das ist also im Prinzip ein kleines Bluetooth-Tag. Das kann ich mir an meinen Pulli oder T-Shirt anstecken. Und im Prinzip ist das so ein Low-Power-Bluetooth und kommuniziert mit anderen Tags. Das heißt, meine Mitarbeiter, zum Beispiel im Warehouse, also im Lager, in der Lagersituation, wo ich ja als Arbeitgeber diesen Distanz einhalten muss. Ja? Das ist ja vorgegeben. Also es ist teilweise auch in einigen Ländern sogar wirklich regulatorisch, muss ich Reports fahren, um zu beweisen, dass ich diese Distanzen arbeitsbedingt einhalten kann und einhalte. Sonst darf ich meinen Betrieb nicht weiter betreiben. Also das ist schon sehr, sehr, ist in Deutschland nicht so, aber in anderen Ländern, zum Beispiel in Singapur, ist das sehr, sehr strikt reglementiert. Und was wir dann halt gemacht haben, ist, wir haben diese Bluetooth mit einem Partner, also wir sind ja ein Softwarehaus, aber wir haben einen Partner, einen Device-Partner, der diese Geräte hat. Die kosten mittlerweile auch nicht mehr viel, unter 20 Euro das Stück. Ja. Und dann senden die und kommunizieren mit anderen Tags. Ja. Und dann haben wir halt, wenn du mit einem Kollegen zu dicht, ja, zum Beispiel, du kannst es auch variabel einstellen, 1,5 Meter, 2 Meter, wenn ihr zu dicht zueinander steht, dann fangen die an zu piepsen oder blinken oder vibrieren. Das kann man auch einstellen oder alles, ja, so wie man es möchte. Und man, was wichtig ist, man nimmt auch, wenn es ein relevanter zu dichter Kontakt war, das heißt über einen längeren Zeitraum, viele von unseren Kunden haben da 15 Minuten eingestellt, ja, wenn es also über 15 Minuten ein zu dichter Kontakt ist, dann registriert man auch die Tags. Das ist komplett anonymisiert, wir wissen nicht, welcher Mitarbeiter dabei ist, wir wissen nur, wir kennen nur die Tags, ne? Also quasi den Seriencode des Bluetooth-Devices. Ja.
Ähnlich wie mit der Corona-App.
Sehr, sehr ähnlich wie mit der Corona-App, genauso, ja. Und dann hat der Mitarbeiter, ein Mitarbeiter des Unternehmens, ja, das, normalerweise schlagen wir vor, das sollte jemand in den Personalbereich sein, hat bei einem Corona-Fall dann die Möglichkeit, anonymisiert diese Tags, die mit dem Corona-Mitarbeiter zu tun hat, zu identifizieren und dann die anderen Mitarbeiter freizustellen beziehungsweise zu informieren, dass es da eine Möglichkeit einer Infektion gibt. Und das ist natürlich in dem Sinne präventiv, weil das ist, glaube ich, auch die Idee. Es soll nicht nur sein, dass man erkennt, wer mit wem Kontakt hatte und wer dieses Social Distancing nicht eingehalten hat, sondern dadurch, dass man dieses Tag trägt, dieses Bluetooth-Tag, wird man kontinuierlich auch darauf hingewiesen, weil wir sind als Menschen ja gar nicht in diese Abstands, vom Kopf her, würden wir gar nicht sonst diesen Abstand halten. Aber dadurch entsteht so ein Enforcement, also man hält automatisch Abstand, weil sonst piepst es oder blinkt es. Ne? Und das erweist, das gibt einen nochmal eine zusätzliche Motivation, den Abstand wirklich einzuhalten. Ja? Und darum geht es eigentlich. Wir wollen präventiv aktiv sein und nicht nur die Nachverfolgung. Aber wir können natürlich beides damit, ja? Auch die Nachverfolgung sicherstellen.
Ja, interessant. Bei wie viel Pi mal Daumen ist das jetzt schon bei ganz vielen im Einsatz, dieses System?
Also weltweit ist das System, würde ich sagen, unter 20 Mal im Einsatz. Also da sind aber auch teilweise so große Unternehmen wie zum Beispiel Fabrik von Dell in Ostdeutschland. Also es sind unterschiedliche Anwendungsfälle im Einsatz. Ne? Und im Prinzip, das Ganze ist vielleicht ganz interessant, das Ganze ist entstanden aus der ersten Corona-Lockdown-Situation. Unsere Mitarbeiter, ja, im Team auch bei mir, die wollten was tun. Ja. Die alle haben sich eigentlich so gefühlt, dass, hey, wir müssen was tun, wir müssen unsere Technologie irgendwo einsetzen, dass wir auch einen Mehrwert liefern und dass wir helfen, diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Und daraufhin haben wir einen Hackathons interne und Innovations-Workshops durchgeführt. Und dabei ist die Lösung entstanden. Also im Prinzip etwas, wo normalerweise wäre das nicht eine typische Lösungsthematik für uns, logischerweise, ja. Und die ist wirklich intern entstanden durch die Freistellung von Mitarbeitern. Wir hatten dann so einen Freitag die Woche für Innovation, wo wir Mitarbeiter freigestellt haben. Und unter anderem, wir hatten eine ganze Liste, und das ist eine der Lösungen, die daraus entstanden ist.
Bisschen wie bei Google. Klingt so, als wenn die Idee inspiriert wurde durch deinen Aufenthalt im Silicon Valley.
Ist das so? Ja, ich meine, wir kochen alle mit dem gleichen Wasser, aber letztendlich, wir machen das nicht jedes Mal. Also vor Corona hatten wir diesen Freitag nicht, ehrlich gesagt. Ne? Mhm. Aber wir haben in diesem Lockdown, haben wir das wirklich eingeführt, weil einfach auch so eine Bereitschaft da war. Und wir haben zum Beispiel auch ein anderes, wir haben mit der Bundesregierung, da gab es auch so einen von dem Bundeswirtschaftsminister so ein Hackathon organisiert. Da haben ganz viele Firmen mitgemacht, nicht nur wir. Da haben wir auch Lösungen entwickelt, wie zum Beispiel so ein Dashboard, um die Bettenbelegung zu automatisieren. Ja, weil da war ja gerade ein Riesenthema. Hey, wir sind ja im Gesundheitswesen überhaupt nicht digitalisiert, ja, gewesen. Ja. Und da wussten wir, jedes Krankenhaus hat quasi per Telefon durchgegeben, wie viele Intensivbetten frei waren. Ne. Und da hatten wir zum Beispiel eine Lösung auch vorgeschlagen, um das zu automatisieren mit unserer Integration-Plattform WebMassets. Ist relativ einfach und schnell gemacht. Das ist kein Hexenwerk, ja. Das ist dann letztendlich nicht angewendet worden, sondern da hat man eine andere Lösung, die schon vorab wieder Katalysator-Thema. Man hatte sowieso schon die Idee und hatte das schon überlegt mit einem anderen IT-Partner und hat dann im Prinzip das mit dem umgesetzt.
Ja, nochmal zurück zu dieser IT-Tracker-Geschichte. Ist das was du von dir glaubst, dass es jetzt nur wirklich während der Krise was ist, was man gebrauchen kann? Oder gibt es auch Anwendungsfelder, die in der Zukunft da irgendwie, kann sich das in eine andere Richtung entwickeln vielleicht? Denn irgendwann ist die Krise vorbei, dann will keiner mehr diese Tracker, dann will keiner mehr überwacht werden im Warehouse, oder wird sich das zukünftig auch noch etablieren? Wie schätzt du das ein?
Also ich glaube, die, also ja und nein. Also ich glaube, dass diese starken Limitierungen, die wir jetzt im Social Distancing haben, ja, da haben natürlich was mit der Pandemie zu tun. Und wenn wir jetzt, sagen wir, Ende nächsten Jahres das im Griff haben, dann werden wir diese Tracker so nicht mehr, glaube ich, im hohen Umfang sehen. Ja. Das muss ja auch wieder auf normalen Maß zurückkommen. Ich glaube, wir sind als Menschen auch wir wollen uns ja nicht überwachen lassen, ob wir Social Distancing einhalten oder nicht. Das hat, glaube ich, jetzt diese Situation aus dieser Pandemie und dieser eine gewisse Angst, wie gehen wir damit um und wie können wir über Technologie helfen. Ja, aber ich glaube nicht, dass diese Lösungen wirklich langfristig einen sinnvollen Einsatz haben. Das muss ich sagen, das ist nicht mein Gedanke. Ähnlich wie Masken. Ich glaube, Masken werden temporär immer wieder genutzt, zum Beispiel in Grippefällen. Ich glaube, wenn eine Grippewelle ist, werden wir auch hier in Deutschland Menschen sehen, die weiter Masken nutzen werden. Ja? Mhm. Was ich auch für absolut für sinnvoll erachte, wo das in Asien schon immer oder schon seit Jahren stattgefunden hat. Das wird sicherlich sein, aber ich glaube nicht, dass wir das kontinuierlich sehen werden. Ja. Und so werde ich das ähnlich auch sehen, zum Beispiel wenn wir vorhin in der Logistik oder in einem Lagerhaus, wenn wir eine starke Grippewelle haben, weil das trifft ja auch unsere Effektivität und Produktivität, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft auch Masken tragen oder auch teilweise Social Distancing nutzen werden. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber nicht im großen Einsatz und auch während der Sommerzeit etc.
Vielleicht mal noch nach vorne geschaut, in den nächsten paar Jahre, was wird sich aus deiner Sicht so im Feld IoT in den kommenden Jahren da so tun? Was werden die großen neuen Innovationen sein, die so kurz davor stehen, an den Markt zu kommen? Was passiert da so in den nächsten Jahren? Worauf sollte man achten?
Also ich glaube, ich gruppiere das hier so in drei Bereiche. Ich sag mal von der Anwendungsseite. Also wir haben ja im IT-Umfeld durch die SaaS-Revolution, also Software-as-a-Service-Revolution, werden wir ganz, ganz viele spezifische Software-as-a-Service-Tools sehen, auch in der Logistik oder gerade auch in der Logistik, die ein spezifisches Problem lösen und das dann aber weltweit quasi für viele Kunden. Also ich habe sozusagen viele Cloud-Lösungen, die werden Pen und Paper oder Excel oder andere, sag ich mal, ältere Systeme ersetzen, wo ich ein super User Interface habe, wo ich verschiedene Device-Arten mit einbringe, also Smartphone oder andere Devices. Und wir reden da von einem Tsunami von Innovationen, die stattfinden werden. Und die werden auch alle vernetzt sein. Also da wird auch die Daten, in Zukunft die Daten, über die ich verfügen werde, werden nicht mehr so silomäßig in dem einen Warenlogistiksystem sein oder in dem anderen, oder da habe ich meine Customer-Daten, da habe ich meine ERP-Daten, sondern diese Vernetzung, wovon ich eben mal gesprochen habe, diese ganzheitliche Vernetzung unserer Welt auf der Datenseite, die findet in der physikalischen Welt statt, ja, aber auch auf der IT, und das wächst zusammen. Und das ist ein riesen Produktivitätsschub, den uns das bringen wird. Ja, und nicht nur auf der Experience-Seite, wie eben das Beispiel Tesla, sondern das habe ich auch auf der Produktivitätsseite intern. Ja. Die Prozesse werden sich komplett nochmal optimieren. Das Zusammenspiel zwischen Kundenverbrauch, automatisiert gemessen quasi, und Herstellung. Und die Logistik zwischendrin wird komplett voll automatisierbar sein und optimierbar sein, so dass ich meine Assets, meine Warenbestände runterfahre. Also da passieren sicherlich Dinge, jetzt nicht so super revolutionär in dem Sinne, dass es total futuristisch ist, aber wir sind in der Situation, dass es sich vom Businessmodell her lohnt einzuführen, weil das Gesamtinvestment einfach sich extrem reduziert hat.
Und wenn du über solche Situationen sprichst, dann wird wahrscheinlich alles über irgendwelche Plattformen laufen. Deshalb auch wahrscheinlich diese Initiative Gaia X. Kann mir vorstellen, dass das eine Rolle spielen könnte. Solche Plattformen, die aus Europa heraus auch gewissen Datenschutzrichtlinien sowas standhalten können. Wie schätzt du das Potenzial von solchen Plattformen ein in Bezug auf das, was du gerade beschrieben hast?
Ja, ich glaube, Gaia X an sich bringt uns keine neuen Funktionalitäten. Ich sage das jetzt mal so ganz platt, sondern es bringt uns eine Art Souveränität, eine Unabhängigkeit. Das ist ja so ein bisschen die Idee. Wir brauchen eine digitale Souveränität Europas, um nicht in Abhängigkeiten zu fallen. Ja? Und ich glaube, das ist so ein bisschen deswegen auch das politische Projekt Gaia X. Ja? Mhm. Wir sind als Software-Jeder involviert und machen mit. Mhm. Ich halte das für an sich eine gute, ambitionierte Idee. Auf der anderen Seite muss man natürlich realistisch sein. Ja? Wird zum Beispiel in dem Infrastruktur-as-a-Service-Bereich, also in dem unteren Layer, ne, kann da ein europäisches Unternehmen noch mitspielen? Weil da haben wir so ein bisschen den Zug verpasst, ja, wenn du mich fragst. Also da ist halt AWS, da ist Azure, da ist Google jetzt stark wachsend, da ist Alibaba, Tencent, und da sind noch vielleicht noch andere Player, die eine Möglichkeit haben, aber ich habe nicht den Eindruck, dass ein europäisches Unternehmen da wirklich die Realität realistisch mitspielen werden kann. Der Zug ist abgefahren. Aber das heißt, die digitale Datensouveränität, das heißt, auf den Plattformen, die wir sehen, also die Anwendungen oder die Plattformen, da sehe ich sicherlich noch Möglichkeiten. Ja, und das ist ja genau dann der Fokus von Gaia X. Wird spannend, ist ein spannendes Thema, ist schwierig, ja. Was ich so ein bisschen, erstmal ein anderes Thema, wo wir uns ein bisschen klein machen in Europa, ja, ist, wir Europäer denken oft sehr stark in vertikalen, in Wertschöpfungsketten, die ich vertikal implementieren muss, realisieren muss. Also auch zum Beispiel mittelständische Logistiker aus Deutschland. Ja, da diskutieren wir, macht das Sinn für die, eine eigene IoT-Plattform zu bauen, den ganzen Stack selbst zu bauen, oder sollten die nicht das fokussieren, wo sie den Mehrwert haben, wo sie sich differenzieren können? Also quasi über zum Beispiel ein Produkt, ja, kann Software-G sein, kann auch ein ganz anderer Player sein. Aber anstatt alles neu zu denken, das Rad neu zu entwickeln, ja, würde ich doch als Logistiker jetzt sagen, ich setze auf was auf, was schon da ist, und entwickle das, was mich differenziert. Also eine Anwendung, eine Applikation, irgendwelche Integrationen in diese Value Chain. Ja. Und da habe ich teilweise Diskussionen, muss ich sagen, wo ich denke, warum wollen die jetzt alles neu entwickeln? Ja. Und da denken wir, glaube ich, weil dadurch entstehen ja gar keine Plattform-Ökosysteme, sondern jeder entwickelt sein Silo selber und denkt, er entwickelt eine Plattform, aber eigentlich entwickelt er Lösungen.
Ja, okay.
Entwickelt Lösungen, aber keine Plattform. Und eine Plattform bedeutet ja, ich habe ein offenes Ökosystem, wo ich mich drauf packe und einfach meine Anwendung und meinen Mehrwert draufsetze. Und da ist dieses, da habe ich manchmal, denke ich manchmal, ja, sind wir nicht so weit. Europa, wir müssen da noch ein bisschen, in den USA denken die Leute da in der Hinsicht anders.
Ja, ist vielleicht ein bisschen so die deutsche Mittelstandsphilosophie auch, ne? So ein bisschen in einem Kämmerlein, ein bisschen was kochen, was dann irgendwo so eine Nische im Weltmarkt einnimmt und verteidigt werden muss. Aber ich glaube, da findet auch gerade ein Umdenken statt. Ich hatte kürzlich Tobias Rappers aus dem Maschinenraum in Berlin zu Gast, der dort auch so eine Art Ökosystem entwickelt, wo sich Mittelständler aus Deutschland austauschen und da so ein bisschen öffnen und gemeinsam an Ideen arbeiten. Wir sehen Schritte in die richtige Richtung.
Nee, super, ja, genau. Das hoffe ich auch. Das ist auch nötig, ja, weil die Differenzierung spielt ja ganz woanders heutzutage. Die ist ja, haben wir eben drüber gesprochen, Connected Custom Experience hat ja auch viel mit für Logistiker zu tun. Wie kann ich meine Kundenerfahrung neu definieren und darstellen, ja, für meine Kunden als Logistiker oder ich sag mal, dieses Self-Service-Tooling, was ich eben mal so leicht angesprochen habe, wie ermögliche ich es meinen Kunden, die Workflows zu automatisieren? Also kann ich als Logistiker auch ein Workflow-Automatisierer im Logistikbereich sein? Und wie kriege ich das hochskaliert? Das kann also nur über Self-Service, also über User-Interface-animierte Toolings passieren. Und das sind also ganz andere Visionen oder Differenzierungspunkte, wo ich drauf achten muss mit meinem Domain-Know-how und nicht bitte nochmal eine Plattform entwickeln. Es gibt Dutzende, das ist kein Mehrwert, da ist keine Differenzierung vorhanden, ja, in der reinen Plattformentwicklung. Ja.
Ja. Bernd, vielen Dank. Ich merke schon, wir hatten noch Gesprächsstoff für noch eine weitere Episode, vielleicht nochmal irgendwann in der Zukunft. Aber vielen Dank schon mal für das tolle, interessante Gespräch heute, Bernd. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank, Boris, für die Einladung und alles Gute und bleib gesund. Toi, toi, toi.
Ja, du auch. Bis dann. Ja. So, das war die BVL Digital Podcast Episode mit Bernd Groß, dem CTO der Software AG. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich bin wie immer gespannt auf euer Feedback. Denkt dran, den BVL Digital Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.